War schon lange nicht mehr hier, ist schön. Ah ja. Guck. Fehlt die Routine einfach. Ja, heute geht es um ein Thema, das hat Hans Werner vielleicht gerade aus Versehen im Gebet mit angesprochen. Irgendwie um den breiten und um den schmalen Weg. Und die Frage, die manchmal wirklich zu einem inneren Krieg wird: Bin ich dumm als Christ? Gerade auf dem Weg, auf dem Schmalen, vielleicht schaue ich rüber auf den Breiten und man denkt sich, den Gottlosen geht es viel besser als mir. Wenn ich Gott nachfolge, dann ist das Leben viel schwieriger. Deswegen würde ich euch gerne mal bitten, euch auf die folgende Geschichte einzulassen. Du bist Christ. Ja, Attila zum Beispiel. Ja. Du bewirbst dich bei einem Arbeitgeber, das passt jetzt nicht, aber der sehr erfolgreich ist. Du fängst bei ihm an, weil du viel von ihm hältst, ihm vertraust und er dir viele tolle Zukunftsszenarien vor Augen malt. Dein Gehalt wird steigen, du bist Teil von etwas Großem, jeder hängt sich rein, jeder gibt sein Bestes und du unterschreibst. Dann hängst du dich wirklich rein, gibst dein Bestes und nach kurzer Zeit bemerkst du, dass die versprochene Gehaltserhöhung eher so eine Lüge war, dass die Perspektive nicht rosig ist in dem Betrieb oder für dich zumindest nicht. Und in der Firma läuft so einiges im rechtlichen Dunkelgrau. Dein Vorgesetzter, der betrügt nicht nur dich, sondern auch Kostenträger und Kunden. Dein Gewissen meldet sich. Du hakst dann nach, weil du doch sehr überrascht bist und äußerst deinen Unwillen, bei den falschen Machenschaften irgendwie mitzumachen. Das ist ein Gewissensproblem. Die Antwort deines Chefs: Ich möchte nicht, dass jemand hier mit angezogener Handbremse unterwegs ist. Ja, gefällt mir nicht. Kurze Zeit drauf, also Gespräch ist damit beendet gewesen, ja. Kurze Zeit drauf sprichst du nochmal die Gehaltserhöhung an, die dein Chef dir ja im Bewerbungsgespräch versprochen hat. Das ist aber eigentlich so ziemlich das Gleiche, wie gegen die Wand zu reden. Keine Reaktion. Bist unzufrieden. Dein Gewissen explodiert immer noch, es klagt dich an, weil hier alles falsch läuft und dann bist du Gott gehorsam und gehst. Kündigst, zum Abschied fändet dein Chef noch ein bisschen von deinem Gehalt, ja, droht mit noch irgendwelchen Rechtsklagen, rechtlichen Konsequenzen und du versuchst, das Ganze irgendwie hinter dir zu lassen, zu vergeben und zu vergessen und suchst dir eine neue Arbeit. Und nach 3 Monaten in der neuen Arbeit stellst du fest, dass dein Ex-Arbeitgeber jetzt schon die 3. Niederlassung eröffnet und einfach genauso weitermacht wie bisher. Wie fühlst du dich? Gut, ne? Ist mies, ne? Ist wahrscheinlich verletzt, vielleicht neidisch, fühlt sich auf jeden Fall unfair behandelt und denkst dir, okay, was soll das eigentlich? Er hat es nicht verdient und du hast es erst recht nicht verdient, so behandelt zu werden. Und deine Gedanken drehen sich im Kreis. Er kann machen, was er will. Er kommt einfach so davon. Gottes Gebote schränken mich ein. Das Leben ist für mich viel schwieriger, weil ich mich an Gottes Gebote halten möchte. Und die Ungläubigen, die haben ein schönes, entspanntes Leben. Denen geht alles leicht von der Hand. Alles ist sorglos und schön. Das ist heute das Thema. Du nimmst dann deine Bibel in die Hand, schlägst Psalm 73 auf, der fällt dir irgendwie so in die Hand. Und dann liest du den ersten Vers. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Und denkst du, na gut, können wir wieder zuklappen. Asaf, der den Psalm geschrieben hat, der ist irgendwie nicht meiner Meinung. Können wir auch lassen, das Thema. Aber so beim Zuklappen, bist nämlich nicht so schnell wie ich gerade, liest du noch Verse 2 und 3, und da wird's interessant. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Oh, könnte doch interessant sein für das Thema. Und ja, Asaf sagt, er wäre fast gestrauchelt, und du bist auch gerade fast dabei. Gehen wir nochmal auf diese Anfangsfeststellung zurück. Nur gut ist Gott gegen Israel. gegen die, welche reinen Herzen sind. Das stellt Asaf hier vorne ran. Das ist so eine Art Fels, auf den er sich stützt, bevor er jetzt zu seinen Ausführungen kommt, was mit ihm da passiert ist, bevor er über seine Zweifel, Probleme und Sorgen redet, ist das erstmal das Fundament, auf dem er steht. Das ist in Stein gemeißelt. Gott ist gut gegen alle, die reinen Herzens sind. Und das ist wie eine Art Rahmen um diese Lektion, die er jetzt gelernt hat. Den schließt er nachher selber auch. Aber wir schauen uns das jetzt mal an, wie Asaf diese Überzeugung gewonnen hat. Wie das, was er hier am Anfang sagt, zu seiner persönlichen Überzeugung geworden ist. Das sind drei Phasen, in denen das abläuft. Die erste Phase habe ich mal überschrieben mit geblendet. Der Augenblick. Verse 2 bis 12. Ich lese. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod, und ihr Leib ist wohl genährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck, und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett, sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu, und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Ja, habe ich schon gesagt, Asaf beobachtet das gute und einfache Leben der Gottlosen. Er beschreibt es eigentlich wie den Himmel auf Erden, würde ich sagen. Ja, in Vers 4, sie leiden keine Qual. Vers 5, sind nicht geplagt wie andere Menschen. Vers 9, was sie sagen muss, gelten auf Erden. Das hat Hand und Fuß so ungefähr. Ja, und Vers 12, denen geht es immer gut und sie werden reich. Als wir nach Vilshofen gezogen sind, hatte ich hin und wieder mal diese Gedanken. Das ist jetzt auch schon 6 Jahre her. Ich will auch nicht sagen, dass das letzte Mal, dass ich sowas gedacht habe, war, aber in dieser Zeit ist mir dieser Psalm wichtig geworden. Ich habe nämlich irgendwie gedacht, gut, irgendwie geht es den Nichtchristen, um mich herum geht es besser. Ja, die haben bessere Möglichkeiten. Ihre Eltern sind recht wohlhabend, sie können sie gut unterstützen, ja, unter die Arme greifen bei Fort- und Ausbildungskosten oder sowas. Ja, die Kinder können es nicht wertschätzen. Da gab es so eine Geschichte von einem, das hat er erzählt, im Fußballverein, der sagte irgendwie so ganz lapidar, ja, am Wochenende waren wir wieder in Tschechien im Casino, ich habe 3.000 Euro verzockt. Und ich denke mir so, ich arbeite mühsam 40 Stunden, kriege einen Bruttolohn von 1.600 Euro und will irgendwie versuchen, meine monatlichen Kosten zu decken, ne? Und dann hörst du sowas und denkst du so, klar, richtig so, Gott, ist fair. Meine Eltern haben nicht so viel, weil sie im Auftrag Gottes auch unterwegs sind, im Osten Gemeindegründungsarbeit machen und wir sind irgendwie nach Bayern gezogen, auch um Gott zu dienen. Und dann stellt sich wirklich die Frage, waren wir dumm? Oder sind wir dumm? Ist jetzt die Zeit, frustriert zu sein? Als Christ hat man es irgendwie schwerer. Jesus nachzufolgen ist offensichtlich nicht lukrativ. Lohnt sich gar nicht. Ja, man trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann geht die Rechnung gar nicht auf. Ist doch blöd. Also ab zu Gott, vor Gottes Thron, ein bisschen Ärger Luft machen und dann Gott fragen. Ja, siehst du das nicht? Hier läuft doch einiges schief. Warum ist es für einen Diener Gottes so schwierig und für die anderen nicht? Warum ist es für die leicht? Das ist doch nicht fair. Stell dir mal die Frage, was ist das für dich? Worauf bist du neidisch? Das kann eigentlich in jedem Abschnitt, Lebensabschnitt sein. Das kann als Schüler in der Schule sein, als Erwachsener irgendwie in der Arbeit, als Rentner vielleicht auch, ja, als auf die Gesundheit der anderen, auf ihr Wohlhaben, gerade Altersarmut natürlich ein Teil, die Freiheit der anderen, sie können machen, was sie wollen. Ja, ihre Gesundheit, finanzielle Vorteile, Karrierevorsprung, Anerkennung in der Welt, so leben können, wie man will. Und für Asaf hier ist klar, der muss das Thema mit Gott ausmachen. Bei uns geht's nicht. Das ist ein richtiger Kampf für ihn. Ja, der ist voll am Fighten da. Das ist Wahnsinn. Und seine Schlussfolgerung, die lesen wir jetzt in den nächsten vier Versen. Das ist der zweite Teil nach geblendet kommt gejammert. Der Blickwinkel. Und zwar geht es hier um die Verse 13 bis 16. Es steht: Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Geradeaus, vom Neid über Gottlose hin zum Selbstmitleid. Der Asaf, der bringt seine Sorgen vor Gott. Das ist schon mal was Gutes. Ja. Andererseits muss man hier schauen, die Gefahr ist, dass er auf der anderen Seite vom Pferd fällt. Ja, nämlich die Sache des Hochmuts kommt hier zum Tragen. Können die anderen ruhig sich eine Scheibe von dir abschneiden, von mir? Stolz und Selbstmitleid liegen häufig sehr, sehr nah beieinander. Und diese Gedanken wie, ich habe es nicht verdient, schlechter gestellt zu sein, immerhin bin ich ein guter Mensch. Oder mir steht was anderes zu, ich sollte bevorzugt werden. Oder meine Interessen sind wichtiger. Die sprechen nicht nur Selbstmitleid, sondern auch ein Problem des Stolzes an. Selbstmitleid ist super leicht, dafür muss man sich nicht anstrengen. Ja, das kann Asaf hier, kommt er gleich im Flow darüber, ja, vom Neid zum Selbstmitleid. Und da gibt es aber zwei Punkte, die dabei wirklich wichtig sind. Einmal, wenn man so sehr auf sich selber schaut, dann kann man leicht dazu kommen, sich selber zu überschätzen. Ja, im Vergleich zu den richtig bösen Menschen bin ich eigentlich ein ganz guter Kerl, ja, und habe es deswegen eigentlich nicht verdient. Und zweitens könnte man den Gedanken haben, ja, wenn ich Jesus nachfolge, heißt das eigentlich, dass ich ein leichtes Leben zu haben habe. Ja, das sind diese zwei Lügen. Böse Menschen sind ungleich ich, ja, und Nachfolge Jesu ist gleich leichtes Leben. Und zwei Sachen, die einfach nicht stimmen. Das eine ist, dass die bösen Menschen und ich zwei verschiedene Gruppen sind. Das können wir in Psalm 15 nachlesen. Wir gucken heute ein bisschen in den Psalmen rum. Psalmen sind schön dafür. Im Psalm 15 wird der Anspruch mal formuliert, wer vor Gott bestehen kann, wer in Gottes Zelt verweilen darf. Ich lese den ganzen Psalm vor, das sind sowieso nur 5 Verse von David. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen? Wer keine Verleumdungen herumträgt auf seiner Zunge, wer seinem Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht, wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die ehrt, die den Herrn fürchten, wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält, wer sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen, wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken. Und wer sich jetzt auf den ersten Blick vielleicht mit gar nichts davon identifizieren kann, dem empfehle ich das einfach nachher nochmal in Ruhe durchzugehen und mal zu überlegen, was dieses alles bedeutet, was hier aufgezählt wurde. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich bin in vielen, wenn nicht sogar allen Teilen hiervon mindestens einmal, meistens leider mehr, schuldig geworden und kann nicht von mir behaupten, dass ich immer gerecht war oder bin. Ja, also böse Menschen und ich sind die gleiche Personengruppe. Aber ich bin natürlich als Christ auch gerechtfertigt und gehöre damit zu den Guten. Ja? Schlagen wir mal Römer auf. Römer 3. Ja, sonst könnte man natürlich sagen, diesen Psalm 73 kann man ja gar nicht auf uns anwenden, wenn wir nicht die Guten sind. Oder auf der guten Seite stehen. Römer 3, ab Vers 24. 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt wurden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut und seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Also wir sind aus Gnade errettet. Das müssen wir auf jeden Fall schon mal festhalten. Wir gehören grundsätzlich zu der Gruppe dieser Bösen, sind aus Gnade gerettet. Und das zweite Problem, was wir noch hatten, war die Nachfolge Jesu, ist gleich leichtes Leben. Da möchte ich nur ein kleines Beispiel vorlesen, wie es auch Paulus nicht so besonders gut ging, als er errettet war. 2. Korinther 1. Ab Vers 8. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und Gott hat sie doch gerettet. Also als Christ kann man auch in schwierige Situationen kommen, das wollte ich nur damit sagen. Und wir sehen also beide Stolpersteine, die müssen ausgeräumt werden. Als Christ aus Gnade gerettet und auf diese auch mein Leben lang angewiesen. Und die Nachfolge Jesu birgt Risiken in dem Sinn. Und das werde ich nachher gleich noch nach dem dritten Abschnitt in einer Beispielgeschichte mal verdeutlichen. Der dritte Abschnitt, den habe ich überschrieben mit geklärt. Der Ausblick. Verse 17 bis 20. In Psalm 73 wieder. Ja. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Das ist das, was Asaf hier erkennt, wo er die richtige Perspektive einnimmt, nämlich in das Heiligtum Gottes geht und auf ihr Ende Acht gibt. Vor Gottes Thron wird der Blick geklärt. Der Ausblick, den wir ja hier haben, wenn wir nur auf die Welt schauen und auf die Leute, die um uns herum sind, dann kann der ziemlich abfärben. Ja, und wir sehen dann häufig unser Leben auf das Hier und Jetzt bezogen. Und aus dieser Sicht kann man wirklich schnell zu dem Schluss kommen, dass es den anderen einfach besser geht. Die sind einfach klüger als wir. Wir sind einfach nur dumm. Aber nein, er nimmt hier einen ganz anderen Fokus ein. Er nimmt die Ewigkeit ins Visier und damit ja, merkt er, dass Gottlose wirklich eigentlich fast nichts Schönes zu erwarten haben. Höchstens das Leben hier auf der Erde. Und je mehr wir diesen Blickwinkel bekommen, desto höher haben wir eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen solche Sorgen, die wir haben, die übrigens jeden Mal erwischen können. Ich habe eine schöne Geschichte von einem Erzbischof, der hieß Thomas Bradwardine. Und der ist 1349 gestorben, also es ist schon eine Weile her. Auch von den Formulierungen jetzt gleich vielleicht ein bisschen altmodisch sozusagen, weil ich denke, man kann das ganz gut nachvollziehen. Die Wahrheit, die dahinter steckt, die ist immer noch sehr aktuell. Ich lese vor. Ein Einsiedler, der innerlich stark angefochten war und sich über das Walten der göttlichen Vorsehung gar nicht beruhigen konnte, beschloss, von Ort zu ziehen, bis er jemand gefunden habe, der ihm auf seine Fragen befriedigende Antwort gebe. Auf dem Wege gesellte sich ihm ein Engel bei in Gestalt eines Mannes, der sagte ihm, er sei von Gott gesandt, um ihm aus seinen Zweifeln zurechtzuhelfen. Die erste Nacht blieben sie in dem Haus eines sehr gottseligen Mannes. Sie brachten die Zeit mit Gesprächen über den Himmel und mit Lobpreisen Gottes zu und wurden mit großer Freigebigkeit und Freude bewirtet. Als sie aber am Morgen weiterzogen, nahm der Engel einen großen goldenen Becher mit. Am folgenden Abend kamen sie zu dem Hause eines anderen frommen Mannes, der sie auch herzlich willkommen hieß und sich über ihre Gesellschaft und ihre Gespräche höchlich freute. Trotzdem tötete der Engel, als sie aufbrachen, ein Kindlein in der Wiege, den einzigen Sohn des Mannes, der viele Jahre kinderlos gewesen war, und darum an diesem seinen einzigen Kinder mit besonderer zärtlicher Liebe hing. Am dritten Abend kamen sie zu einem Hause, wo sie gleiche Gastfreundschaft wie zuvor fanden. Der Hausherr hatte einen Verwalter, den er sehr hoch hielt. Und er konnte seinen Gästen nicht genug rühmen, wie glücklich er sich schätze, einen solchen treuen Diener zu haben. Am Morgen gab er ihnen denselben ein Stück Weges mit, damit er sie zurechtweise. Als sie über eine Brücke gingen, stieß der Engel den Verwalter in den Fluss, sodass er ertrank. Am letzten Abend ihrer Reise kamen sie zu dem Hause eines sehr gottlosen Mannes, wo sie sehr unfreundliche Aufnahme fanden. Dennoch schenkte der Engel dem mürrischen Wirt am anderen Morgen den goldenen Becher. Nun fragte der Engel den Einsiedler, ob er diese Dinge verstehe. Er gab zur Antwort, seine Zweifel an der Vorsehung seien gewachsen, nicht geschwunden. Denn er könnte schlechterdings nicht begreifen, warum der Engel mit den gottseligen Leuten, die sie mit solcher Liebe und Freude aufgenommen hätten, so unbarmherzig verfahren sei, dagegen dem gottlosen Menschen, der sie so unwürdig behandelt habe, ein solches Geschenk gegeben habe. Darauf sagte der Engel, ich will dir das jetzt alles erklären. In dem ersten Hause, wo wir Herberge nahmen, war der Hausherr ein wirklich frommer Mann. Er pflegte aber jeden Morgen aus jenem Becher zu trinken, und da dieser zu groß war, machte ihn das einigermaßen unfähig zur Erfüllung seiner heiligen Pflichten. Doch nicht so stark, dass andere oder er selbst es gemerkt hätten. So nahm ich ihm denn den Becher weg, da es offenbar für ihn besser ist, den goldenen Becher zu verlieren als seine Mäßigkeit. Der Vater der Familie, in welcher wir die zweite Nacht zubrachten, war sehr dem Gebet und frommer Betrachtung ergeben, solange er kinderlos war. Er verwandte viel Zeit auf gottesdienstliche Übungen und war sehr freigebig gegen die Armen. Sobald er aber einen Sohn hatte, hängte er sein Herz so an das Kind und verwandte so viel Zeit darauf, mit ihm zu spielen, dass er seine frommen Übungen sehr vernachlässigte und auch den Armen nur wenig mehr gab, indem er meinte, er könnte für sein Kind nicht genug beiseite legen. So habe ich denn das Kind in den Himmel gebracht und ihn allein gelassen auf Erden, damit er Gott wieder treuer diene. Der Knecht, den ich ertrinken ließ, hatte sich vorgenommen, in der nächsten Nacht seinen Herrn umzubringen. Und was den gottlosen Mann betrifft, dem ich den goldenen Becher schenkte, so wird er ja in der anderen Welt nichts haben. Ich gab ihm daher etwas als Besitz in dieser Welt, das sich ihm übrigens als eine Schlinge erweisen wird, denn er wird dadurch noch unmäßiger werden. Denn wer unrein ist, der sei fernerhin unrein. Ich fand die Geschichte eigentlich sehr passend, sehr schön, weil wir häufig meinen, das Gute, was wir bei anderen sehen, gerade bei Gottlosen, merken wir, okay, aus Gottes Sicht sieht das vielleicht eher wie ein Trostpreis aus, okay? Ja, es ist vielleicht in Ordnung, sie werden nicht viel schönere Sachen im Leben haben. Also ist das vielleicht so ein kleiner Trostpreis von Gott aus. Ja, aber in der Ewigkeit werden sie keine Hoffnung, keine Freude mehr haben. So wie wir das hier auch in den letzten Versen gelesen haben. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Diese Erkenntnis, die sollte eigentlich bei uns ja, Liebe für unsere Feinde erwirken. Ja, gerade für die, die besser gestellt sind und die Dringlichkeit ihrer Rettung vor Augen malen. Ist es jetzt also klug, Selbstmitleid zu haben? Zusätzlich ist auch noch ein erschwertes Leben irgendwo Ausdruck der Liebe Gottes zu dir. Das steht zum Beispiel in Hebräer 12, Vers 6, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Das sehen wir auch in der Geschichte. Es trägt häufig zur Heiligung bei, was wir als unnötigen Ballast empfinden. Asaf stellt dann fest, ich war dumm. Verse 21 bis 24. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Ich war töricht. Ich war dumm. Und Asaf gibt hier seinen Fehler zu. Er schmeißt sich ganz auf Gott und er richtet sich neu aus. Auch zur Neuausrichtung würde ich gerne einen Psalm vorlesen, Psalm 20. Der passt jetzt besser als jemals zuvor, also in den letzten Jahrzehnten zumindest, in diese auch Kriegssituation mit rein, die wir im Osten haben. Psalm 20. Der Herr antwortet dir am Tag der Drangsal. Der Name des Gottes Jakob schütze dich. Er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum und stärke dich aus Zion. Er gedenke an alle deine Speisopfer und sehe deine Brandopfer wohlgefällig an. Er gebe dir, was dein Herz begehrt, und lasse alle deine Vorhaben gelingen. Wir wollen jauchzen über dein Heil und das Banner erheben im Namen unseres Gottes. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Nun weiß ich, dass der Herr seinem Gesalbten hilft. Er antwortet ihm aus seinem heiligen Himmel mit rettenden Machttaten seiner Rechten. Jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse, wir aber des Namens des Herrn, unseres Gottes. Sie sind niedergesunken und gefallen, wir aber stehen fest und halten uns aufrecht. O Herr, hilf! Der König antwortet uns an einem Tag, da wir rufen. Und das ist das, worauf wir angewiesen sind, dass wir uns an Gottes Namen erinnern und auf seine Gnade stützen. Und wenn man sich vernünftig Zeit nimmt, vernünftig regelmäßig vielleicht oder dann auch sehr intensiv, um mit Gott in Gemeinschaft zu sein, nur zu zweit, dann kann das viele Ungereimtheiten und Probleme von sich aus klären, weil ich meine Perspektive ausrichte, so wie Asaf das gemacht hat, ja, bis ich in das Heiligtum Gottes ging. Das war für ihn der Wendepunkt. Und wenn ich schwierige Zeiten habe, die werdet jetzt wahrscheinlich die meisten lächeln, weil ich noch so jung bin, aber auch ich habe schon einige Zeiten gehabt, wo ich einigermaßen depressive Verstimmungen hatte, will ich es mal sagen, ausgebrannt und kraftlos war und irgendwie in Stolpern geraten bin. Und dann merkt man aber, hey, Gott hält mich bei der Hand. Bei ihm kann ich wieder Kraft tanken und meinen Blick ausrichten. Mir das vor kurzem mal an so einem richtig sonnigen Tag in Regensburg, habe ich meine Kinder geparkt mit meiner Frau, habe mich dann 2 Stunden zurückgezogen. Es war Wahnsinn. Also da war dann mindestens für 2 Wochen wieder der Akku voll. Ich habe 2 Stunden mit Gott verbracht, ein paar Psalmen gelesen, zum Beispiel den. Und das ist auf jeden Fall das, was wir brauchen, immer wieder, um unseren Blick zu schärfen und auszurichten. Gemeinschaft mit Gott, das ist das Einzige, was uns dabei hilft. Und dann kann man mit Asaf auch übereinstimmend in das Ende des Psalms einsteigen. Ich sehe das irgendwie so ein bisschen als Zusammenfassung von dem ganzen Kapitel, was Asaf hier vorträgt, mit einer gewissen Einteilung. Einmal, das Ziel, was wir haben, Vers 25. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Ist der Fokus weg von diesen ganzen irdischen Dingen auf den Herrn hin. Dann, wodurch kommt die Widerstandsfähigkeit, Vers 26, wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Das ist der Grund, auf dem man sein Leben baut. Dann die Konsequenz für Ungläubige in Vers 27, denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Und Vers 28, die Konsequenz oder das Ziel für Gläubige. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Und hier schließt sich der Rahmen zum Anfang, das, was Asaf sich aus dieser Lektion jetzt mitgenommen hat, das wendet er sofort an, als er diesen Psalm schreibt. Und stellt dann quasi in Vers 1, da waren wir ja schon, nur gut ist Gott gegen Israel, das stellt er voran. Das hat er in dieser Lektion gelernt. Und ja, das Zeugnis darüber, wie Gott mit ihm gewirkt hat, das ist das, was auch andere ermutigt und hilft, auch auf Gott konsequent und blind zu vertrauen. Das ist eine persönliche Glaubenserfahrung, die Asaf hier gemacht hat. Und die Frage ist, ist es auch deine? Also fühlst du dich manchmal wie Asaf? Steckst du manchmal in diese Anfechtung? In welchem Bereich? Bist du neidisch vielleicht auf deine Nachbarn, deine Freunde, Kollegen, Verwandte, Insta-Influencer, Twitterer, TikToker? Ja, das Leben sieht da ganz schön aus. Ja, Urlaube, Autos, Freiheit, Beziehungsstatus, Klamotten, Lebensstile, Häuser, Image, Kreativität, Gesundheit, Erziehungsstile, was weiß ich. Das sind alles Sachen, auf die wir neidisch sein können und wo wir auf das Hier und Jetzt leider viel zu viel fixiert sind. Und die Frage ist, was können wir jetzt von Asaf darüber lernen, wenn es uns mal so geht? Wie machst du die Wahrheit über Gottes Güte, so wie Asaf das hier am Anfang formuliert, zu deiner unverrückbaren Gewissheit? Wie baust du dein Haus auf diesen Fels? Erstens, stell sicher, dass du ein reines Herz hast. Ja, dass du auch zu dieser Gruppe gehörst, gegen die, welche reinen Herzens sind, aus Vers 1. Erinnere dich also an deine Rechtfertigung aus Gnade. Zweitens, geh mit deinen persönlichen Anliegen zu Gott und trag sie ihm vor. Ja, mach das mit Gott aus, sei ehrlich und schütte deine Nöte aus. Ja, du musst dir das nicht verkneifen, du kannst zu Gott gehen damit. Sag, ey, irgendwie verstehe ich das nicht. Bitte korrigier meinen Fokus. Und hör auch nicht mit dieser Bitte auf, bis du eine Korrektur hast, bis Gott dir die Antwort gegeben hat. Und drittens, das, was du danach machst, ist, genieße die Größe und die Weisheit Gottes und die Gemeinschaft mit ihm und ja, gib davon Zeugnis, von deinen Erfahrungen und Erlebnissen. Einfach, um seinen Namen groß zu machen. Ja, so wie das hier ganz am Ende steht, ich habe Gott den Herrn zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Es geht Asaf darum, Gottes Ehre groß hinzustellen. Und mein Schwager, der pflegt immer zu sagen, wenn es irgendwie eine schwierige Situation gibt, das ist eine Möglichkeit für Gott, seine Größe zu zeigen. Ja, und das stimmt auch. Das ist eigentlich eine ganz nette Perspektive. Wir können darauf vertrauen, dass Gott eine Lösung hat. Und das wird er uns auch zur gegebenen Zeit zeigen. Ja. So wie bei Asaf. Und wenn du noch das ganze Thema ein bisschen persönlich untersuchen willst, kannst du auch gerne noch Psalm 37 lesen, zu Hause, vielleicht noch heute. Der ist quasi inhaltlich recht parallel zu 73, das kann man sich ganz gut merken. Psalm 73. Gott segne euch im Nachdenken.